Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eingeräumt, die ukrainische Hauptstadt Kiew gestern Abend mit Raketen beschossen zu haben, noch während sich UN-Generalsekretär Guterres dort aufhielt. Das wurde international verurteilt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war das Ziel des Angriffs ein Industriegebiet, in dem Raketen hergestellt werden. Dagegen veröffentlichte Bürgermeister Klitschko ein Video, in dem getroffene Wohnhäuser zu sehen sein sollen.
Massive Zerstörungen nach den russischen Raketenangriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Anwohner stehen unter Schock. Wie viele Menschen haben sie schon getötet? Das ist alles so schwer. Unsere Brüder angeblich. Für die Befreiung vielen Dank auch. Sie hinterlassen nichts Lebendes. Bürgermeister Klitschko macht sich selbst ein Bild der Lage. Es sei kein Zufall, meint er, dass der russische Angriff gestern erfolgte, als UN-Generalsekretär Guterres in der Stadt war. Putin hat ihm in diesem Moment den Mittelfinger gezeigt, indem er unsere Häuser beschossen und zerstört hat. Der US-Sender Radio Liberty berichtet, bei dem Angriff sei die Mitarbeiterin Vera Gierig getötet worden. Die Leiche der Journalistin wird aus dem zerbombten Haus getragen. Russland behauptet, Ziel der Angriffe sei das Kiewer Luft- und Raumfahrtunternehmen Artyom gewesen. Mut machen, das will Präsident Selenskyj. Er verleiht Medaillen an ukrainische Soldaten. Wir werden die Besatzer bekämpfen, bis wir unser Land und unser Volk befreit haben. Bilder aus dem zerstörten Mariupol. Nach der Einnahme der Hafenstadt durch russische Truppen berichten Menschen, die bei den Gefechten dabei waren, von traumatischen Erlebnissen. Wir hatten immer Hunger. Unser Kind weinte, als Gradgranaten in der Nähe unseres Hauses einschlugen. Wir dachten, das ist jetzt das Ende. Man kann es nicht beschreiben. Wie es war, wissen nur die, die hier waren. Im Azov-Stahlwerk sind offenbar immer noch Zivilisten eingeschlossen. Eigentlich hatte Kiew für heute ihre Evakuierung angekündigt, doch bislang ist nicht bekannt, ob sie gelungen ist.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat weltweit zu einer angespannten Energieversorgung geführt. Um für Notfälle gewappnet zu sein, will die Bundesregierung die Vorsorge und die Instrumente zur Krisenbewältigung stärken. Dazu hat der Bundestag heute über eine Neufassung des Energiesicherungsgesetzes beraten. Es sieht unter anderem vor, dass Unternehmen unter staatliche Aufsicht gestellt oder notfalls enteignet werden können.
An der Erdölraffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt hängt die Benzin- und Heizölversorgung im Nordosten Deutschlands. Miteigentümer ist der russische Staatskonzern Rosneft. Was, wenn kein russisches Öl mehr kommt und Rosneft sich weigert, anderes Öl zu verarbeiten? Die Bundesregierung will auf solche Szenarien vorbereitet sein, Unternehmen der sogenannten kritischen Infrastruktur notfalls unter Treuhandverwaltung stellen oder sogar enteignen, um die Energieversorgung zu sichern.
Das sind starke Eingriffe des Staates in den Markt beim Thema Preise, Treuhand, Enteignung. Aber wir müssen für den Ernstfall handlungsfähig sein. Und die Gewährleistung der Energiesicherheit ist eine staatliche Aufgabe.
Krischer vertritt heute Wirtschaftsminister Habeck, der positiv auf Corona getestet wurde. Die von ihm geplante Enteignung als letztes Mittel findet die Linke richtig, aber nicht genug.
Kritische Infrastruktur gehört dauerhaft in die öffentliche Hand. Und das ist, glaube ich, die richtige und wichtige Forderung in dieser Situation.
Das will die Union nicht, unterstützt aber die vorübergehende Enteignung systemrelevanter Energieunternehmen als letztes Mittel. Allerdings verlangt die Union ein Mitspracherecht für den Bundestag.
Hier muss das Gesetz noch konkreter werden. Und die dann eventuell verstaatlichten Unternehmen müssen natürlich auch wieder sukzessive privatisiert werden.
Über das Energiesicherungsgesetz berät der Bundestag als nächstes im Ausschuss weiter. Beschließen will es die Ampelkoalition möglichst schon im Mai.
Beamte der Frankfurter Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht BaFin haben heute Geschäftsräume der Deutschen Bank in Frankfurt am Main durchsucht. Die Ermittlungen stehen nach Angaben der Bank im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche. Der Konzern teilte mit, er werde so wörtlich vollumfänglich mit den Behörden kooperieren. Vor dem Hintergrund rückläufiger Corona-Zahlen soll es weitere Lockerungen geben. Infizierte sollen künftig statt 10 nur noch 5 Tage in Isolation. Das vereinbarten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Bayern und Sachsen hatten die neue Frist bereits vorab eingeführt. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, nach der Isolation eine Freitestung festzuschreiben.
Ein positiver Corona-Test. Bei 2 Strichen auf dem Teststreifen heißt es in der Regel 10 Tage Isolation. Freitesten, das geht in den meisten Bundesländern frühestens nach 7 Tagen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich nun darauf geeinigt, dass die Isolation verkürzt werden soll auf 5 Tage.
Wir hatten ja schon von Anfang an vom RKI die Empfehlung, dass die Isolation verkürzt werden kann. Es ging ja damals nur darum, ob sie in die Freiwilligkeit überführt werden soll. Das tun wir nach wie vor nicht. Die Isolation ist keine Privatsache, wird weiter angeordnet.
Die Isolation sollten Infizierte nach 5 Tagen nur beenden, wenn sie am Ende nachweislich nicht mehr ansteckend sind, wünscht sich der Bundesgesundheitsminister.
Ich persönlich glaube, dass am Ende von 5 Tagen, das ist ja eine sehr kurze Zeit, eine Selbsttestung dringend empfohlen sein müsste, weil wir wissen, dass viele nach dem 5. Tag noch positiv sind und die würden dann ja doch noch andere anstecken.
Auch Ärztevertreter befürworten das Freitesten und begrüßen, dass die Isolation nicht abgeschafft werden soll.
Wir haben weiterhin vulnerable Gruppen, ältere Menschen, schwerkranke Menschen, die gefährdet sind, auch durch eine schwere Infektion mit dem Omikron-Virus. Insofern muss der Schutz vorgehen. Als Ärztin möchte ich natürlich Erkrankungen vermeiden.
In Bundesländern wie Bayern und Sachsen gilt die kürzere Isolationsdauer bereits. Für die bundeseinheitlichen Regeln soll das Robert-Koch-Institut eine neue Empfehlung vorlegen, und zwar Anfang kommender Woche.
Der Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Légerie, ist nach schweren Vorwürfen gegen ihn zurückgetreten. Der Franzose steht seit längerem im Zusammenhang mit der Zurückweisung von Migranten im Mittelmeer in der Kritik. Führungskräfte von Frontex sollen vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs offene Mittelmeer brachten. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen, sogenannte Pushbacks, sind nach internationalem Recht illegal. Der frühere Tennisprofi Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte ihn heute wegen Insolvenzstraftaten zu 2,5 Jahren Haft. Davon muss der 54-Jährige mindestens die Hälfte absitzen. Becker wurde umgehend in Gewahrsam genommen. Er hatte in seinem Insolvenzverfahren umfangreiche Vermögenswerte nicht offengelegt. Becker kann noch Rechtsmittel einlegen.
Ein Lächeln für die Presse. Boris Becker mit Freundin Lillian heute Morgen auf dem Weg ins Gericht. Zu diesem Zeitpunkt mag er noch gehofft haben, auf Bewährung freizukommen. Aber die Richterin folgte in vielen Punkten der Anklage. Das Urteil: Becker muss hinter Gitter. 2 Jahre und 6 Monate. Möglicherweise hier im Londoner Wandsworth-Gefängnis. Das spekulierte die britische Presse heute Morgen. Eine Strafe, die er 1 Jahr und 3 Monate absitzen muss, bevor er dann für den Rest der Zeit auf Bewährung freikommen kann. Becker könnte zwar auch jetzt Berufung einlegen, Experten glauben, das ist chancenlos. Man kann das innerhalb von 28 Tagen probieren. Aber sobald das Strafmaß über 2 Jahren liegt, wie hier, ist das sehr unwahrscheinlich. Der Grund für die Haftstrafe: Becker hatte während eines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte wie dieses Haus in Leimen nicht angegeben. Und ebenfalls unerlaubterweise währenddessen hohe Summen an seine Ex-Frauen überwiesen. Becker selbst schien geschockt und völlig überrascht von dem Urteil. Unmittelbar danach wurde er durch einen Hintereingang des Gerichts direkt ins Gefängnis gebracht.
Bislang ist noch nicht klar, wo Becker seine Haftstrafe absitzen muss, aber es wird wohl eins der Londoner Gefängnisse werden, die oft noch aus viktorianischer Zeit stammen und in keinem guten Zustand sind. Die Richterin erklärte in ihrer Urteilsbegründung, Becker habe keinerlei Reue oder Demut gezeigt. Einen Promi-Bonus gibt es im englischen Recht nicht und so wird er nun mindestens die Hälfte seiner Strafe hier absitzen müssen, 1 Jahr und 3 Monate.
In Norwegen ist das erste vollelektrische Containerschiff in Betrieb genommen worden. Es wird mit Akkus angetrieben, die mit Strom aus Wasserkraft aufgeladen werden. Das Schiff pendelt vorerst auf einer 13 Kilometer langen Strecke im Oslofjord. Ziel des Projekts ist auch ein autonomer Betrieb, der jetzt aber noch von der Besatzung überwacht wird.
Wie wichtig diese Schiffstaufe für Norwegen ist, soll auch sein Besuch verdeutlichen. Für Kronprinz Haakon von Norwegen ist das vollelektrische Containerschiff der Beginn einer umweltschonenden Zukunft auf dem Wasser. Es ist der Startschuss für etwas Neues. Emissionsfreier Transport ist möglich. Im Rumpf der Yara Birkeland sind gleich mehrere Batterien verbaut. Mit einer Akkuleistung, die so groß sei wie bei etwa 100 Elektroautos, so der Betreiber. Der Strom wird aus Wasserkraft gewonnen. Eine Ladung reicht für rund 75 Kilometer. Wir setzen komplett auf Batterien, sowohl bei der Beleuchtung wie auch beim Antrieb. Normalerweise haben Schiffe zumindest ein Backup mit einem Dieselmotor. Wir verzichten aber komplett darauf. Geprobt wird noch auf einer kurzen Strecke zwischen zwei Häfen im Oslofjord. Dabei transportiert das Schiff Düngemittel. In 2 Jahren soll es auch autonom fahren können, ohne Besatzung an Bord. Ein Umbruch, der in der gesamten Schifffahrt noch länger dauern dürfte. Langfristig ist das autonome Fahren möglich, aber wir werden noch einige Jahrzehnte Menschen an Bord brauchen. Im Kern geht es darum, digitale Technologien zu nutzen, um besser mit den Schiffen zu kommunizieren. Das ist die Zukunft. Norwegen treibt die Elektromobilität voran. Bis 2030 will das Land den CO2-Ausstoß halbieren.
In Südasien ist kein Ende der extremen Hitzewelle in Sicht. Hunderte Millionen Menschen leiden derzeit in Pakistan, Nordindien und Bangladesch unter Temperaturen um die 45 Grad und mehr. Hitze ist in dieser Region nichts Ungewöhnliches, nur kommt sie deutlich früher als sonst. Beeinträchtigt ist dadurch auch die Getreideernte in Indien. Zudem steigen die Brandrisiken.
Im Norden Neu-Delhis brennt dieser gigantische Müllberg seit Tagen. Der Grund: seit Anfang März ist es hier mehr als 40 Grad heiß. Indien erlebt eine Hitzewelle mit Rekordwerten. Der Sommer kam einen Monat zu früh. Wir erheben Daten und berechnen die durchschnittlichen Höchstwerte. Im März gab es die höchsten Temperaturen seit über 120 bis 122 Jahren. Auslöser ist ein Hochdruckgebiet, das nicht weicht. Darunter leiden auch die Nachbarländer. Auch in Bangladesch erreichen die Werte fast 40 Grad. Diese Rikscha-Fahrer müssen eine Pause einlegen. Ihre Kundschaft verlässt das Haus nicht mehr. Sie warten vergeblich. Ich fahre seit heute Morgen mit der Rikscha. Jetzt ist es zu heiß dafür. Pakistan hat eine Hitzewarnung ausgegeben. Die Temperaturen haben hier örtlich 47 Grad erreicht. In diesem Krankenhaus werden kleine Patienten behandelt. Sie leiden an Durchfall und Erbrechen. Ursache ist die Hitze. Eltern sollten ihre Kinder nicht außer Haus lassen. Die Leute sollten unbedingt eine Kopfbedeckung tragen, um sich vor der Hitze zu schützen. Und wer fastet, muss gut auf sich aufpassen und mehr Wasser trinken. Im muslimischen Pakistan ist Ramadan. Erst nach Einbruch der Dunkelheit sind Essen und Trinken erlaubt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. April.
Morgen zieht ein Tief über den Südwesten Deutschlands Richtung Alpen und sorgt für unbeständiges Wetter. Schon heute Nacht gibt es vom Westen und Südwesten bis in die Mitte gebietsweise Regen oder zum Teil kräftige Schauer. Morgen ist es vom Norden bis in den Osten zeitweise freundlich, sonst halten sich viele Wolken, die zum Teil kräftige und mitunter länger andauernde Schauer bringen, im Süden auch Gewitter. In der Nacht am Oberrhein noch 11, im Bayerischen Wald um 0 Grad. Morgen werden 9 Grad im Upland bis 20 Grad in der Lausitz erreicht. Am Sonntag teilweise dichte Wolken, aber auch Auflockerungen. Vom Süden bis nach Thüringen und Sachsen gelegentlich Schauer und vereinzelt Gewitter. Montag und Dienstag im Süden weiter ein paar Schauer, sonst Sonne, Wolken und meist trocken.
Um 21.45 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen. Der tiefe Fall einer Legende, Haftstrafe für Boris Becker und volle Getreidesilos, blockierte Häfen. Die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Hungernden in der Welt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.